NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. April 1889. Die Besiedlung des amerikanischen Indianerterritoriums durch den Oklahoma Land Run.
Es war der perfekte Frühlingstag. Strahlend blauer Himmel, glasklare Luft. Bis zum Horizont nichts als Hügel, sanft und grün. Es duftete nach Blüten und nach Gras. Nach Morgen, nach einem neuen Leben.
Vor uns,
schreibt später einer der Pioniere von Oklahoma,
vor uns lag Kanaan, das verheißene Land.
Doch noch ist es abgesperrt. Oklahoma Territory, Frühjahr 1889. Ein Volk von 50.000 wartet darauf, das himmlische Stückchen Erde zu stürmen. An der Grenze haben sich Zeltstädte gebildet. Männer, Frauen, ganze Siedlerfamilien lagern hier. Ziemlich genau so, wie es der Hollywood-Spielfilm in einem fernen Land zeigt.
Die Szene trifft die Situation sehr gut.
Der Historiker Michael Hochgeschwender.
Auch diese gespannte Erwartung schon in den Nächten davor, praktisch ab März, sammeln sich die Boomer um Oklahoma herum.
Boomer heißen sie, weil sie glauben, dass die Gegend boomen, aufblühen wird, sobald man sie reinlässt, in das bis dato für weiße Siedler verbotene Land der Indianer.
Dann gab es eben das Militär, das verhinderte, dass Leute schon vorher eindrangen. Und alle warteten ganz gespannt auf diesen einen Schuss.
22. April 1889. Kurz vor Mittag besteigen die Boomer ihre Pferde und reihen sich an der Absperrung auf wie Perlen an einer Schnur. Die Ungeduld wächst, die Tiere sind kaum noch zu halten.
Und es war tatsächlich so, dass die Militärs ihre Uhren extra abgeglichen hatten vorher, bevor sie losgezogen waren, dass auch ja in derselben Minute der Schuss abgegeben wird.
Dann endlich 12 Uhr. Die Menge prescht los, wie von der Tarantel gestochen. Im Galopp, mit Planwagen und Ochsenkarren zu Fuß. Alles stürmt, stolpert, stürzt hinein in die Zukunft. Die Männer im Sattel führen eine Art hölzerner Lanze. An einem Ende ist sie spitz, am stumpfen Ende flattert ein Fähnchen. Glücklich, wer ein schnelles Pferd unter dem Hintern hat. Für die Ersten liegen die Filetstückchen bereit. Eine Parzelle am Wasser zum Beispiel.
Wenn man da hinkam, hat man sein Fähnchen da reingepflanzt und gesagt, so, das ist jetzt meins.
Dieses Land gehört mir! Das Schicksal hat es so gewollt!
Meins, so einfach, kostenlos und ganz legal. Wie das kommt? 1862 hatte Abraham Lincoln den Homestead Act unterzeichnet, das Heimstättengesetz. Mehr als 200 Millionen Hektar öffentlicher Boden wurden damals zur privaten Besiedlung freigegeben. 160 Acre pro Person, rund 65 Hektar nach europäischem Maß, so viel wie 90 Fußballfelder, geschenkt. Einzige Bedingung: Jeder Homesteader musste seine Parzelle mindestens 5 Jahre lang bestellen und eine Hütte darauf errichten. Hinter dem Heimstättengesetz steckte eine uramerikanische Ideologie. Die Vorstellung, dass der Besitz von Land Freiheit bedeutet. Und dass die kleinen Farmer das Rückgrat des großen Amerika sind. Ganz praktisch sollten mithilfe des Homestead Acts von 1862 die eigentlich als unbewohnbar geltenden Great Plains erschlossen werden, die weiten Ebenen des mittleren Westens. Und durch wen?
Die Armen der Großstädte, das war das Hauptziel. Die sollten aus den Großstädten wegziehen, die man als eine Art Sündenpfuhl angesehen hat, und sollten auf dem Land die regenerative Kraft der ländlichen Erfahrung miterleben, eigenes Eigentum aufbauen. Damit wollte man auch revolutionäres Potenzial abbauen in den Städten, vor allem bei den Arbeitern.
Ein Vierteljahrhundert später gilt das noch immer.
Sogar noch mehr als vorher, denn in den 1870er Jahren setzt dann eine Einwanderungswelle ein, die sich in den 1880er Jahren verschärfte. Es kamen noch einmal sehr, sehr viele Deutsche nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, interessanterweise.
Dazu Iren, Italiener, Griechen und Polen, Juden aus dem zaristischen Russland.
Und das war eine Einwanderung, die viele Amerikaner nicht sehr gern sahen. Und man glaubte, dass durch diese Einwanderung sowohl die anarchistische wie die sozialistische Bewegung in den USA gestärkt würden. Es kamen eben auch viele deutsche Sozialdemokraten. Und die Personen wäre man gerne losgeworden, indem man sie nach Westen schickt.
Es gab allerdings ein Problem.
Langsam wurde das Land knapp.
Ob in Texas, Kansas oder den beiden Dakotas, nach 20 Jahren Homestead Act existierte kaum noch freies Land, das zum Ackerbau taugte. Doch dann, eines Tages im Jahr 1879, geschah Folgendes. Die Chicago Times druckte einen Leserbrief.
Eines Herrn namens Elias C. Boudinot, der ein Cherokee-Indianer war und darauf hinwies, dass im Indianerterritorium, dem heutigen Staat Oklahoma, über 13 Millionen Acre freies Land vorhanden seien, und zwar fruchtbares Land, das von den Indianern ineffizient genutzt würde.
Heute weiß man, dass die mächtigen Eisenbahngesellschaften Boudinot für ihre Zwecke benutzten.
Dass sie ihn finanzierten und dass sie ihn auch angestachelt hatten, diesen Leserbrief zu schreiben. Und es waren auch vor allem die Eisenbahngesellschaften, die dieses Land haben wollten.
Boudinots Brief entfachte eine Kampagne. Forderungen wurden laut, den Boden von den Indianern zu kaufen und dann über den Homestead Act an private Eigentümer, sprich Weiße, zu übertragen. Zu den radikalsten Vorkämpfern eines solchen Besiedlungsprojektes gehört ein Mann namens David L. Payne. In Oklahoma wird er bis heute als Volksheld gefeiert.
Er organisierte immer wieder kleine Siedlertrecks, die illegal versuchten, in die Indianerterritorien vorzudringen, was nun wiederum das Militär auf den Plan rief, denn offiziell gehörte das Land ja den Indianern und die Bundesregierung hatte ihnen auch versprochen, dieses Gebiet gegen weiße Siedler zu verteidigen.
Doch Versprechen, die man den Indianern gab, wurden schon oft gebrochen. Und der Druck auf die Bundesregierung wuchs. Vor allem seitens republikanischer Senatoren aus den westlichen Bundesstaaten und Territorien. Die Antwort Washingtons? Der sogenannte Dawes Severalty Act von 1887, benannt nach einem Senator namens Dawes.
Das ist ein hochinteressantes Gesetz, hinter dem zwei verschiedene Gruppen steckten. Einmal die Eisenbahn- und die Bodenspekulanten und zum anderen liberale Philanthropen, die glaubten, dass die miserable ökonomische Situation der Indianerstämme darauf zurückzuführen sei, dass diese kein individuelles Bodeneigentum, kein Grundstückseigentum kennen würden. Und der Dawes Severalty Act entzog den Indianern das kollektive Verfügungsrecht über ihre Stammesterritorien und teilte es in Gebiete zu 160 Acres, also nach dem Homestead Act, auf und wies den Indianern dann Individualeigentum zu.
Das war ein Konzept, das für viele Stämme in Oklahoma völlig uneinsichtig war, denn sie hatten immer im Kollektiv gelebt.
Während andere Indianerstämme, die in den 1830er Jahren nach Oklahoma umgesiedelt worden waren, die sogenannten fünf zivilisierten Nationen, die Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek und Seminolen, die kannten bereits Individualeigentum und für die war das dann nicht ganz so schlimm. Faktisch aber bedeutete es, entgegen dem, was die liberalen Philanthropen geglaubt hatten, dass nun die Rechte der Indianerstämme an ihren Territorien aufhörten zu existieren.
Anders formuliert, der Boden in Oklahoma war frei für die Übertragung auch an weiße Privateigentümer. Im März 1889 unterzeichnete Präsident Benjamin Harrison das Landrun-Gesetz.
Harrison gehörte zu den sogenannten Bearded Presidents. Die sind in der amerikanischen Geschichte dafür berühmt, dass sie große Anhänger des Laissez-faire-Prinzips waren, das heißt einer möglichst individualistischen, freien Marktwirtschaft ohne jede Regulierung. Und dieser Landrush kam natürlich der Ideologie dieser bärtigen Präsidenten sehr entgegen. Also man wollte das Land möglichst effizient bearbeitet wissen, man wollte, dass Individualeigentümer Land bekommen, dass aber auch die Companies an Land kommen, vor allem die Eisenbahngesellschaften, und dass dadurch das Land zivilisatorisch und industriell durchdrungen würde.
Was sich dann abspielte am 22. April, Punkt 12 Uhr, war jedoch zunächst alles andere als zivilisiert. Die wohl bizarrste Landnahme in der Geschichte der USA, es war wie der Einfall der Hunnen. Siedler, die Geld für eine Fahrkarte hatten, konnten allerdings halbwegs gesittet mit der Bahn einreisen.
Die Eisenbahngesellschaften hatten bereits Gleise verlegt und schickten nun ihrerseits nach einem ganz ausgetüftelten Zeitplan Siedler, die sich in der Eisenbahn befanden, los von bestimmten Punkten aus, die dann ihrerseits in das Land hineingegangen sind.
Zum Beispiel nach Guthrie. Am Morgen des 22. April 1889 hatte der kleine Eisenbahnstützpunkt eine Handvoll Bewohner. Als die Sonne am Abend unterging, waren es 10.000.
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut,
schrieb ein Reporter in seinem Bericht.
Guthrie in Oklahoma schon.
Eine Farm in 0, nichts. Im Handumdrehen eine ganze Stadt. Das Tempo war schwindelerregend.
Schulen wurden schnell gebaut, es wurde schnell eine Kirche gebaut, ein Büro des Sheriffs, ein Saloon und ein Amt des Bürgermeisters. Das waren so die Sachen, die man als erstes errichtete und da war die Stadt da.
Guthrie gibt es noch heute. Andere Städte in Oklahoma erlebten einen kurzen Boom und verschwanden dann von der Landkarte.
Vor allen Dingen, wenn die Eisenbahnlinien eine neue Wendung nahmen. Also wenn eine Eisenbahnlinie eingestellt worden ist, dann waren relativ schnell alle Städte, die an dieser Eisenbahnlinie lagen, wieder weg.
Als Geisterstadt dem Verfall preisgegeben.
In manchen dieser Städte werden ja heute tatsächlich Ausgrabungen durchgeführt, wo man dann auch sehen kann, was da relativ schnell alles vorhanden war, dass die dann Opernhäuser hatten, teure Restaurants.
Oder Luxushotels mit unterirdischen Parkhäusern für die Pferde und Kutschen der Gäste. Beim Oklahoma Land Run vom April 1889 standen die ersten 2 von insgesamt 13 Millionen Acre Land zur Disposition. Weitere Landrennen nach exakt demselben Muster fanden wenig später statt. Ein letztes, das der Hollywood-Film in einem fernen Land inszeniert, im Jahr 1892. Und die Siedler von Oklahoma? Ja, es waren mühselige und beladene darunter, Menschen mit kleinem Gepäck und großem Optimismus. Es waren aber selten die Proletarier aus den großen Städten, also jene, die man eigentlich hatte anlocken wollen. Viel häufiger Farmer, etwa die Anhänger des Kolonistenführers David L. Payne, die als Homesteader woanders schon gescheitert waren. Und Immigranten, wie Joseph Donnelly im Film. Seinem sterbenden Vater hatte Joseph, alias Tom Cruise, daheim in Irland geschworen:
Ich werde einmal eigenes Land bestellen.
Stimmt, ohne Land ist ein Mann nichts wert, du hast recht. Ihr Land ist des Mannes wahre Seele.
Ja.
Ein Wunder, das ist es, worauf du wartest. Und bei Gott, wenn du es schaffst, wird dir dein alter Vater vom Himmel herunter glücklich und zufrieden zulächeln.
1907 trat Oklahoma als 46. Staat der Amerikanischen Union bei. Oklahoma, das heißt so viel wie Land des Roten Mannes in der Sprache der Choctaw. Einige rote Männer in diesem Staat haben sich tatsächlich als Farmer auf 160 Acre Land versucht. Viele aber wollten lieber im Stammeskollektiv leben. Der Traum von der eigenen Scholle ist ein weißer Traum. Deshalb hat man im frühen 20. Jahrhundert wieder Reservate in Oklahoma eingerichtet. Nennenswerten Widerstand gegen die Besiedlung Oklahomas haben die Indianer nicht geleistet.
Weil die zum Teil auch noch schwer traumatisiert waren. Also gerade diese 5 zivilisierten Stämme, die hatten eine ziemlich harte Zeit hinter sich. In den 1830er Jahren sind die ja zwangsweise von Georgia nach Oklahoma verfrachtet worden, wo es sehr, sehr viele Tote gegeben hatte. Also diese Stämme, die waren jetzt gar nicht mehr in der Lage, groß Gegenwehr zu leisten.
Konflikte, zum Teil gewalttätige, gab es vor allem zwischen Boomern und den sogenannten Soonern, die sich illegal in das Land geschlichen hatten, too soon, zu früh, sei es Jahre, sei es Wochen oder auch nur ein paar Tage vor dem offiziellen Start zum Rennen um Land. Damals riskierten sie Kopf und Kragen. Mittlerweile sind sie die wahren Helden.
Weil das diejenigen waren, die die Initiative ergriffen haben. Denn abgesehen von den liberalen Philanthropen, von denen ich vorhin gesprochen habe, kein Mensch interessierte sich für die Indianer. Also es ging wirklich darum, dass weiße Menschen diesen Boden nutzen sollten. Und insofern waren die Sooner die richtigen Pioniere. Das waren die, die rücksichtslos genug waren, das Land sich anzueignen und die dann auch als Erste dort gesiedelt haben. Und das sind gewissermaßen die, die in der Einzelstaaten-Mythologie von Oklahoma eine ganz besonders wichtige Rolle spielten.
Weshalb jedes Autonummernschild in Oklahoma heute die Aufschrift trägt: Oklahoma, the Sooner State, Land der Sooner. Nicht der Boomer.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den Oklahoma Land Run, der heute vor 125 Jahren begann. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.